Ich durfte dann mit seinem Carrera 6 zum Nürburgring, zum 1000-Kilometer-Rennen. Da fuhr er mit dem Willi Krause und da ist auch so eine Geschichte passiert. Der kam nach 10 Runden, kam er an die Box und das Lenkrad war gebrochen. Das waren nur diese Lardi-Lenkräder, in der Mitte Aluminium, außen Holz. Und das war gebrochen und da musste man ein neues Lenkrad besorgen. Und ich habe versucht, den Karl von Wendt rauszuschicken. Ich sage, jetzt fahr doch mit dem Lenkrad, musst nicht so sehr schnell fahren, aber fahr einfach und wir besorgen in der Zwischenzeit ein Lenkrad. Und ich sage, nein, ich habe Angst, ich will da nicht fahren. Jetzt besorgt halt, dann fahr ich halt hinterher. Und dann haben wir in dem Fahrlager ein Lenkrad besorgt, das eingebaut und dann fuhr er dann auch mit dem Auto hinterher. Hat ihm wirklich auch nicht so viel ausgemacht. Der Willi Krausen war stinksauer, weil er nicht fahren konnte.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mein heutiger Gast hat sicher vielen Teamchefs die Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Und für das eine oder andere graue Haar bei Ihnen wird er vermutlich auch verantwortlich sein. Denn er war lange Jahre technischer Kommissar, zum Beispiel bei der ursprünglichen DTM. Einer Rennserie, die ja für ihre Regeltreue bekannt war. Hüstel, Hüstel. Für uns ist es ein anderer Blickwinkel und vor allem ein sehr unterhaltsamer, wie ich finde. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Klaus-Peter Bender.
Ich kam so als Mitglied der Technischen Kommission von der FIA, hat mich der damalige Präsident, der Max Mosley, der hat mich mal gefragt, ob ich dann mal Lust hätte, Observer zu machen, weiter weg. Und habe ich gesagt, ja, war ich nicht verheiratet und so, konnte meine Zeit einteilen. Und der Deka hat mir auch mal freie Zeit gegeben, so wie ich das gebraucht oder wollte. Und dann habe ich gesagt, ich kann schon über mich verfügen und so. Man konnte ja gut mit ihm Deutsch reden und so. Das war also gar kein großes Problem. Mhm. Auf jeden Fall sagte er, ja, okay. Ein halbes Jahr später oder was kriege ich von der FIA einen Auftrag. Observer bei der Panamericana in Mexiko. Da habe ich Tickets besorgt und alles. Business-Klasse durfte ich fliegen. War natürlich ganz was Tolles. Und dann hatte ich heute noch einen guten Freund, der war bei der Lufthansa-Pilot. Der kannte den Piloten, der die Maschine geflogen hat, danach nach Mexiko.
Okay.
Und dem hat der gesagt, der Herr Bendes kommt ins Flugzeug und der interessiert sich für Technik. Zeigst dem halt mal ein bisschen was. Und das passierte dann auch während des Fluges, dass ich die Stewardess hat mich geholt und dann durfte ich ins Cockpit und die lagen da alle faul die Augen zu und der Flieger flog einfach. Aber er hat sich dann bemüht und hat mir alles ein bisschen erklärt, war schön. Ja, auf jeden Fall nach Mexico City habe ich da übernachtet und am nächsten Morgen haben sie mich abgeholt zum Flughafen und dann flogen wir nach Tuxtla und habe erstmal die ganzen Autos mir betrachtet und habe viele Neuerungen festgestellt. Gell? Die haben dann natürlich viele Sachen umgebaut. Überrollbügel kamen da zusätzlich in die Autos und alles in Ordnung. Dann war am Samstag Start, sollte sein um 14 Uhr. Und alles stand da schon bereit und war alles toll. Dann habe ich den Rennleiter gefragt, ob er Helikopter hat, im Fall irgendwas passiert, weil die fahren ja öffentliche Straßen und die Straßen sind nur abgesperrt. Das heißt also, die Autos, die da auf den Straßen normal fahren, die werden an die Seite gewunken, bleiben die stehen und dann fährt die Rallye da durch. Jeder in Abstand von, weiß ich, 4 Minuten und dann fahren die aber Vollgas da durch die parkenden Autos. Auf jeden Fall sagt der Rennleiter, hieß Leon, und da sagt der Leon, oh, Mr. Bender, I don't have helicopters. Sag ich, schon mal gefährlich. Das kann ich mir, muss ich mir mal überlegen, was man da vielleicht was anderes machen. Man fiel mir aber nichts ein, habe gesagt, du verschieb den Start auf um zwei Stunden, besorgt Helikopter, 2 Stück und dann kannst fahren. Und dann war ein Riesenaufwand, dieses Theater. Die Autos standen schon alle da. Der hat den Max Mosley angerufen und hat gesagt, der Max Mosley hat dem Leon gesagt, also der Bender hat das Sagen, hier, du besorgst Helikopter. Der wird schon wissen, warum. Mhm. Hat er die Helikopter besorgt und dann ging der Start los. Und in der ersten Sonderprüfung flogen mit dem GTA ein Italiener von der Strecke gegen den Baum und schwer verletzt. Und dann haben sie im Helikopter nach Mexiko-Stadt geflogen, ins Krankenhaus, und der hat es überlebt. Ohne Helikopter hätte er das nicht überlebt. Mhm. Und trotzdem war der Rennleiter mit mir immer noch nicht so ganz freundlich. Gell? Immer wenn er mich gesehen hat, Augen zugekniffen und so. Ja gut, Veranstaltung ging dann über die Bühne da und hat 1000 Kilometer durch Mexiko und ich in meinem Faustwagen. Aber Probleme gab es dann eigentlich nicht. Mit deutscher Beteiligung ziemlich viel Deutsche mitgefahren, Mercedes SL und so weiter. Und ich habe mich dann noch verabschiedet bei der Rennleitung, denn den Leon habe ich gar nicht mehr gesehen. Und das Witzige, das Jahr drauf kriege ich wieder die Einladung nach Mexiko.
Waren Sie doch ganz zufrieden damit?
Also hat es doch funktioniert. Ja.
Ja. So interessant, ne? Wie in einigen Ländern da doch die Sicherheit noch so ein bisschen zurück war. Also wir haben Linge, mit dem habe ich auch schon einen Podcast aufgenommen, und der diese UNS-Sicherheitsstaffel da mit entworfen hat. Und Sie hatten auch mal eine Idee mit ihm, ne?
Mit dem Herbert. Ja. Der Herbert Linge als alter Rennfahrer, gell, der ist auch mit dem Hans Hermann gefahren. Wir haben uns da abends oft mal zusammengesessen, und da kam dann auch noch der Herr Geisiger ins Spiel von Wiegedata. Mhm. Der den Nürburgring mit Fernsehkameras und so weiter ausgerüstet hat. Und dann kamen wir auch auf den Gedanken, vielleicht so sicherheitstechnisch ausgestattete Autos zu machen. Und Herbert, der hat dann irgendwie Geld locker gemacht bei Porsche. Und hat gesagt, okay, wir machen, glaube ich, 924, den rüsten wir mal aus mit Feuerlöscher und sonstigen Sachen. Und dass wir als Erster an der Unfallstelle sind. Was ich auch... Ich glaube, die haben jetzt Autos, glaube ich, 30 oder 40 Stück, die ganzen Rennstrecken je nach Bedarf versorgen mit den Autos. Und die haben schon für die Sicherheit viel getan. Ja. Und was natürlich im Motorsport auch keiner weiß, man hat früher immer die Schaumlöscher oder Pulverlöscher. Und dieses Pulver macht das Aluminium kaputt, und da war man nicht froh, wenn man da irgendwie ein Auto gebrannt hat und löschen musste. Und dann kam man ja auf das Halon, was eigentlich ganz toll war, weil Halon, das war nicht Pulver, sondern das ist ja nur ein Gas. Und das hat aber dazu geführt, dass das Halon, wenn man das draufgesprüht hat, den Sauerstoff entzogen und die Flamme damit ausgemacht. Aber die Fahrer haben den als Halon eingeatmet, und die sind dann fast erstickt, weil der Sauerstoff gefehlt hat. Und dann hat man das Halon auch wieder verboten. Mhm. Und heute fährt man wieder mit diesem Schaumstoff oder was auch immer. Okay. Aber so hat jedes Ding zwei Seiten, gell?
Jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen zurückgehen und in Ihre Anfänge. Wie sind Sie überhaupt zu dieser ganzen Autogeschichte gekommen?
Autogeschichte war eigentlich schon immer, habe ich immer Spaß gehabt. Auf jeden Fall. Ich war bei der Firma oder habe in Stuttgart gelernt und bin dann von Stuttgart nach Wolfsburg durch meinen Vater, der Anwalt in Stuttgart war, und sein Freund, der hat eine Kanzlei in Wolfsburg. Und der hat mich dann im VW-Werk, im VW-Kundendienst untergebracht.
Was haben Sie gelernt? Kfz-Mechaniker?
Kfz-Mechaniker. Ja. Und war dann in der Kfz-Werkstatt im VW-Werk. Und das war aber nicht nur eine normale Werkstatt, sondern die haben die ganzen Garantiefälle bearbeitet. Das war halt, wenn einer Geräusche im Getriebe hatte, kam das Auto von irgendwo her nach Wolfsburg, und dort wurde das Getriebe zerlegt und der hat den Fehler gesucht und repariert. Das war damals einfach noch so, weil da wurde man gut ausgebildet und hat auch viele, viele Möglichkeiten gehabt, das auch auszuprobieren und zu testen. Was in der Werkstatt auch gemacht wurde, Zubehörteile, Zubehör eingebaut, Radios und was weiß ich. Das hat mich aber dann irgendwann nicht mehr so fasziniert, und da gab es dann die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Mhm. Und die wollten mich zuerst nach Indonesien schicken, nach Jakarta. Und da hat meine Eltern, die haben da einen großen Finger gehoben und gesagt, okay, das machst du nicht. Wir wollen dich nicht so weit weg haben. Und das ist auch ein bisschen gefährlich, mach du irgendwas anderes. Gut, und zum Ende kam ich dann, hatte ich die Möglichkeit, nach England zu gehen. Und dann bin ich ein Jahr nach England und habe in England in einer kleinen Werkstatt Black and White gearbeitet, auch wieder als Mechaniker, aber auch dort Garantiesachen gemacht. Mhm. Ein Jahr. Sprachlich kam ich dann ganz gut zurecht, und das war dann für mich eigentlich auch die Möglichkeit, wo ich gedacht habe, ich gehe dann wieder woanders hin. Das hat dann funktioniert, nachdem ich wieder in Wolfsburg war, habe ich noch ein paar Lehrgänge gemacht und haben sie mich nach Schweden geschickt. Und in Schweden, das war eigentlich so das Schlüssel in die Automobilgeschichte für mich, auch oft in der Werkstatt zu arbeiten, wo Rennautos gemacht wurden, und der damalige Besitzer, der Gerhard Winter hieß der, glaube ich, wenn ich mich erinnere, Da haben wir dann Porsche Carreras gemacht, also die Abarth Carrera, und für den Sprecher und für den Radiosprecher, für den Hammerlund von Svenska Radio, und waren auch sehr erfolgreich. Der hat die Meisterschaft auch gewonnen mit dem Auto. Und da habe ich eigentlich auch diesen Königswellenmotor, durfte ich damit reparieren, was für mich ein hochtechnisches Gebilde war, was auch so schwer zu warmen hat. Wir haben also 100 Stunden bekommen für eine Revision von so einem Motor.
Also ein Fuhrmannmotor?
Fuhrmannmotor, ja. Okay. Der hat zwar, wenn er gelaufen ist, geklappert wie so eine Dreschmaschine oder wie so eine Nähmaschine, aber mit Formel-1-Teilen, die wir da eingebaut haben, die wir aus Stuttgart bekamen, ging das Ding ganz gut. Aber was wir machen mussten, war, wir mussten den Auspuff verlängern, weil der Formel 1 hat den Mittelmotor und der Abarth, der hat den Heckmotor, und wir brauchten den Mittelmotor, die Länge des Auspuffs, damit die Vergaser alles weiter gestimmt haben. Der Auspuff, der ging dann hinten raus, der Sebring mit einem Rohr, das ging dann hinten über die Heckscheibe ziemlich hoch, und bei der technischen Abnahme, die haben ganz blöd geguckt, wo wir da ankamen mit dem Auto. Aber wir haben einen Stempel gekriegt, und der hat dann ein Rennen nach dem anderen gewonnen. Ja. War schon ganz witzig. Aber in der Zeit haben die mich dann zum Probe, nannte sich Prüfschörre. Da war ich Probefahrer. Da musste ich die Autos probefahren und dann dem Kunden übergeben. Und das war ja auch ganz nett. 3 Jahre habe ich ausgehalten und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen. Habe dann in Deutschland meine Meisterprüfung gemacht, und dann stand ich arbeitslos da, habe keinen Job gehabt. Und durch Zufall bin ich dann zum Gerhard Mitter gekommen, der in Böbling eine Porsche-Werkstatt hatte und dort auch Rennfahrzeuge gemacht hat. Sportfahrzeuge, meistens für Bergrennen. Und nach einer Zeit von 3 Monaten hatte mir gesagt, ob ich denn nicht die Porsche-Werkstatt leiten möchte. Er hätte keine Zeit, er wäre mit den Rennen viel unterwegs. Dann habe ich gesagt, ja, gerne, mache ich natürlich. Wenn ich das in deinem Interesse machen kann und du das möchtest, kein Problem. Ja, das fing dann an, ganz gute Erfolge auch zu haben. Wir haben dann auch einen Porsche 911R gemacht für den Grafen von Wendt.
Aha.
Den ersten 911R mit Plastikteilen, die vorgesehen waren, haben wir von Porsche bekommen und haben die auch eingebaut. Und wo wir bei der technischen Abnahme in Monza waren, haben die italienischen Kommissare gesagt, das dürfen wir nicht fahren, ihr müsst Plastikscheiben haben, die 3 mm oder 4 mm dick sind. Also macht da neue Plastikscheiben rein. Dann mussten wir das ganze Auto mit Plastikscheiben, alle Scheiben rausmachen und die ganzen Fensterführungen auch wieder neu machen. Und haben dann vom Huschke von Hanstein Zimtam 911 ausgebaut, alles, was wir brauchten. Huschke hat gesagt, ihr müsst es wieder zurückbauen, aber das braucht man nicht, denn das Auto haben sie nachher geklaut. Das Auto war weg vom Huschke. Das halb zerfletterte. Auf jeden Fall, das Auto hat für Furore gesorgt im Training, hat die ganzen Alphas niedergefahren und im Rennen 3 Runden, und dann kam der rauchenderweise an die Box und musste aussteigen. Und da war der Ölfilter oben, die Vertiefung, wo die Glocke reingeschraubt war, die war auf einer Seite zu schmal, und da drückte das Öl raus und war der Motor kaputt. Der von Wendt war da sehr überglücklich darüber.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, Spaß gehabt. Naja.
Wie war der Baron von Wendt? Ich habe ja mit Rainer Braun darüber gesprochen.
Wo wir das Auto fertig hatten, sind wir nach Malmsheim. Das ist bei Stuttgart so ein kleines Flugfeld, das aber stillgelegt war. Mhm. Und da durften wir dann im Profan, hat er das Auto Probe gefahren auf dem Flugplatz. Und hat er gesagt, das ist schon unglaublich, was ihr da gemacht habt. Das geht keine. Der hat damals Doppelzündungsmotor vom Carrera 6 eingebaut gehabt und hatte 260 PS oder sowas. Mhm. Hatte der Carrera 6 nicht mal 260, hatte, glaube ich, 240 PS oder irgend sowas. Der Karl war hin und weg und kam dann das Auto abholen und hat jedem Mechaniker eine Uhr geschenkt. In der damaligen Zeit war das natürlich schon was Besonderes, gell? Muss man schon sagen. Und ich durfte dann mit dem Auto, mit seinem Carrera 6 zu betreuen, zum Nürburgring, zum 1000-Kilometer-Rennen. Da fuhr er mit dem Willi Krause und da ist auch so eine Geschichte passiert. Der kam nach 10 Runden, kam er an die Box und das Lenkrad war gebrochen. Das waren nur diese Lardi-Lenkräder, in der Mitte Aluminium, außen Holz. Mhm. Und das war gebrochen und da musste man ein neues Lenkrad besorgen. Und ich habe versucht, den Karl von Wendt rauszuschicken. Ich sage, jetzt fahr doch mit dem Lenkrad, muss nicht so sehr schnell fahren, aber fahr einfach und wir besorgen in der Zwischenzeit ein Lenkrad. Und ich sage, nein, ich habe Angst, ich will da nicht fahren. Jetzt besorgt halt, dann fahre ich halt hinterher. Und dann haben wir im Fahrlager ein Lenkrad besorgt, das eingebaut und dann fuhr er dann auch mit dem Auto hinterher. Hat dann eine schlechte Platzierung natürlich erfahren. Aber er war immer freundlich und hat ihm wirklich auch nicht so viel ausgemacht. Der Willi Kausen war stinksauer, weil er nicht fahren konnte. Ja.
Willi Kausen, die haben Sie nachher öfter mal getroffen, oder?
Ja, der Willi Kausen, der kam, fuhr dann ja auch irgendwann Opel. Mhm. Der fiel in
den Opel-Magenpokal, ne? Die schwarze Witwe.
Richtig schwarze Witwe. Und man hat sich natürlich immer wieder getroffen und es war immer witzig. Und dann jetzt in der Neuzeit hat er dann Autos restauriert und kam dann irgendwann mal zum Zeigen mit seinem Bosch.
917 ist das, der 917 Spider, mit dem er ja den Bundespräsidenten auch über die Nordschleife gefahren hat.
Willi war schon besonders, aber man hat natürlich, weil er in Aachen gelebt hat, hat man sich natürlich aus den Augen verloren. Und ich bin dann übergewandert zur historischen Szene und da war der Willi auch noch nicht so richtig zu Hause, aber fing dann an, die Autos zu restaurieren. Aber wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren.
Ja. Zurück zu Baron von Wendt. Zurück zu Gerhard Mitter und dem Porsche-Stall. Ne?
Ja, zum Gerhard. Traurige Geschichte mit dem Gerhard, weil ja, man hat sich so sehr gut verstanden und der kam auch immer, hat wieder irgendwelche Dinge technischer Art uns gezeigt, wo wir wieder ein paar PS mehr finden oder gefunden haben auf dem Prüfstand. Hat nur einen 911er Motor mit diesen Auspufftüten. Und der hat 170 PS gehabt und der Gerhard kam dann, hat gehört und so. Und dann sagte er, also irgendwas stimmt da nicht. Gib mir mal beim Ausbeulen, sagt man Stöckle, das ist so ein Holz, so ein Eisenklotz, den nimmt man in die Hand und dann kann man ausbeulen mit dem Hammer. Bring mir mal ein Stöckle, dann haben wir dem Stöckle gebracht. Und dann hat er den Auspuff hinten, so wie man es früher bei den Motorrädern hatte, 1 Zentimeter rundherum ausgebörtelt, dass der nach innen ging, diese Eidbörtel, das Metall, dann schwingt das Auspuffgas, was da hinten rausgeht, das fängt an zu schwingen und hat einen Nachladeeffekt, hat er uns erzählt. Und wir haben da gar nichts geglaubt. Und dann sagt er, jetzt machen wir den Prüfstand ein und dann gucken wir mal. Wum, wum. Der hat gezogen 1 Kilo bei 8000 Umdrehungen, sind 8 PS, mit dieser kleinen Maßnahme. Und das war der Gerhard eigentlich in seiner Werkstatt. Und wir hatten auch wirklich ein tolles Verhältnis und war eigentlich ganz schön. Auf jeden Fall hat dann auch mal einen Geburtstag gefeiert in seiner Werkstatt mit Grill, gegrillt Schwein und so. Und da haben wir dem Huschke zum Landstand sein Porsche aufgebockt und die Räder haben wir weg versteckt und acht lauter so. Jetzt möchte ich aber diese Geschichte erzählen, die mich auch heute noch traurig macht, wenn ich darüber rede. Der Gerhard ist natürlich verunglückt am Nürburgring 1969. Und da muss man vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was vorher passiert ist. Gerhard hat bei Porsche mit dem Huschke sich angelegt, weil er eigentlich das Preisgeld, was sie immer bekommen haben, wobei der Huschke bei jeder Veranstaltung als Rennleiter aufgetreten ist und als Fahrer und zweimal Preisgeld kassiert hat, das hat dem Gerhard sowieso nicht gefallen. Mhm. Und dann hat er dem Huschke gesagt, also ich möchte es nicht, wenn ich was gewinne, möchte ich das Geld bekommen, was mir auch zusteht und nicht geteilt durch 10 oder 12 oder was auch immer. Das führte dazu, dass man dem Gerhard eigentlich nicht mehr wie früher das gute Material gegeben hat. 908, der hat halt 40, 50 PS weniger gehabt, wie das Auto vom Siffert. Und das hat den Gerhard natürlich auch geärgert. Aber er hat es halt, weil er nichts anderes hatte, hat er natürlich das wahrgenommen und hat dann diese Autos trotzdem gefahren, aber nicht sehr erfolgreich. Zurück zum Nürburgring war es so, dass der Gerhard auch mit BMW Kontakte hatte, mit dem Steinmetz. Und BMW hat ja diesen Formel 2 mit dem Donny-Motor eingesetzt und das hat dem Gerhard dann nicht Spaß gemacht, so Formel 2 zu fahren, weil er auch für Formel Junior immer privat gefahren hat. Und der Herr Steinmetz hat ihn angerufen, ob er denn in Zolder, glaube ich, entweder Zolder oder Zandvoort mitkommen würde. Man müsste Autos einstellen, Fahrwerk und so weiter. Der Gerhard hat gesagt, er macht das natürlich. Mhm. Der fuhr dann dahin, haben die Autos eingestellt und dann ist er wieder, kam er nach Hause und da erzählt er mir, jetzt habe ich das Auto vom Siffert eingestellt und der Steinmetz, der hat das Auto dem Siffert versprochen für den Nürburgring und nicht mir. Und das ist für mich schon ärgerlich. Ich will da nichts mehr mit zu tun haben und hat sich so ausgedrückt, als wenn er gar kein Auto mehr fahren möchte. Auf jeden Fall ruft der Steinmetz ihn an, entweder am Mittwoch oder am Donnerstag vor dem Grand Prix am Nürburgring, ob er nicht doch ein Auto fahren würde. Er hätte noch ein Auto, das wäre aber in München stehen und dieses Auto müsste man auch noch zusammenbauen, aber er würde das schon gerne sehen wollen, dass der Gerhard, dass sie das Auto fahren. Auf jeden Fall, da fuhr dann der Hane, glaube ich, fuhr ein Auto und der Siffert das zweite und der Gerhard sollte das dritte fahren, was aber noch nicht fertig war. So, dann hat er gesagt, okay, ich mache das und fuhr dann zum Nürburgring. Und dann hat man dieses Auto zusammengebaut. Also das Auto kam halt einzeln, Motor war, glaube ich, drin, Getriebe auch, Vorderachse war nicht montiert, Lenkung war drin. Und dieses Auto haben sie dann zum Nürburgring gebracht und zusammengebaut. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das im Training war. Ich glaube, das war ja im Training. Fuhr er mit dem Auto, glaube ich, ein oder zwei Runden. Und auf einmal hört man nichts mehr. Und dann kam die Schreckensnachricht, das Auto ist am Schwedenkreuz verunfallt und man wusste da aber auch nicht, was dem Gerhard passiert ist. Auf jeden Fall ist er bei dieser Geschichte gestorben. Und der Ernst Hartgewachs, den Namen kann man ruhig nennen, der Ernst Hartgewachs war der technische, ob man der technische Kommissar, der hat das Auto untersucht und hat dabei festgestellt, das Auto hatte so eine Zahnstangenlenkung, wie man die früher verwendet hat. Und bei dem Donnier-Karosserie war es so, die war, wie man es beim Flugzeugbau hatte, alles vorne zugenietet. Also im eingebauten Zustand konnte man die Lenkung konnte man gar nicht reinsehen, man konnte die Lenkung auch nicht überprüfen. Auf jeden Fall muss Folgendes gewesen sein, die Lenksäule, die unten einen Stummel hat, wo die Zahnstangenlenkung, die unten einen Stummel hat und wo man die Lenksäule draufschiebt, ist eine Nut und auf der Lenksäule eine Lasche, in die eine Schraube eingebracht wird nach der Montage der Lenksäule auf diesen Stummel. Und das war nicht richtig montiert. Das war so, dass diese Schraube schon beim Einbau in dieser Lasche angebracht war. Man konnte also diese Lenksäule gar nicht ganz auf diesen Stummel drauf schieben und sichern durch die Schraube, sondern die Schraube hielt die Lenksäule davon ab, ganz reingeschoben zu werden. Und bei dem Festhalten der Lenksäule oder des Lenkrades ist das aus dieser Stummel rausgezogen worden und der konnte das Auto nicht mehr lenken. Okay. Und das war der Unfall, der dann so abgelaufen ist, konnte der Gerhard nichts machen und das hat einfach so passiert.
Weiß der Mechaniker das, der das zusammengebaut hat?
Der Mechaniker, der hat diese Geschichte, wusste es natürlich. Aber in der Hektik wahrscheinlich der ganzen Geschichte, das Auto aus München holen und zusammenbauen. Und weil man auch das nicht richtig sehen konnte bei diesem Auto, das war ja nicht wie heute. Beim Formel 1 kann man die ganze Nase wegziehen und dann sieht man die Lenkung dahinter. Mhm. Oder bei den Vorgängern, da war es so, dass man überhalb der Lenksäule einen Schacht hatte, wo man reinsehen konnte, weil das war Vorschrift von der FIA, dass man die Lenksäule mit dieser Verbindung Lenkstange auch, die muss man irgendwo zusammenschrauben, dass man das überprüfen konnte bei der technischen Abnahme. Was man bei den Donnier-Autos nicht konnte, das war das große Problem.
Okay.
Ja gut, der Michalka, der konnte ja im Grunde genommen ist das eine Geschichte gewesen, wo man nichts dafür kann, eigentlich im Grunde genommen. Ja. Das passiert.
Tragisch, oder?
Ja, aber das war halt einfach so, auch in der damaligen Zeit, wenn wir zum Beispiel einen Motor gemacht haben und alle Schrauben nachgezogen haben, dann, oder Mutter nachgezogen haben, dann haben wir die mit Farbe gesichert, um zu sehen, dass wir sie festgezogen haben. Und das sind alles solche Hilfsmittel, die man dann nach solchen Unfällen, die passiert sind, vorgeschrieben hat. Motorsport ist halt schon gefährlich, auch wenn man auf 100 Liter Kraftstoff sitzt, wie bei den Silberpfeilen.
Ist ja eh verrückt, oder? Dass man um sich herum diesen Kraftstoff hat. Ne?
Ja, aber das hat uns schon getroffen. Und für mich war es natürlich deshalb schwierig, weil die Porsche-Werkstatt wurde aufgelöst, die ganzen Ersatzteile wurden der Firma Krämer verkauft in Köln. Ich bin dann noch 2-3 Monate geblieben, habe der Vermieter noch geholfen, alles zu veräußern. Aber ich hatte Glück, wie man im Leben ab und zu mal haben muss, dass ich in der Zeit, wo ich beim Gerhard war, die Rennautos, die ja einen ONS-Wagenausweis haben, mussten, zum Dekra brachte, zu einem Herrn Schübke, der die Autos abgenommen hat und mir dann je nachdem den Ausweis ausgehändigt hat. Und nachdem der Gerhard tot war und ich keinen Job mehr hatte, hat es mir der Dekra eingefallen. Habe ich den Waldemar Schübke angerufen und gesagt, ja, Waldemar, ich brauche einen Job, ich bin arbeitslos. Und der Waldemar, nett, hat sich dann rumgehört und hat dann erfahren über den Rolf Moll, der erste Vorstand war beim Dekra, dass der Dekra jetzt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung eröffnet oder ins Leben ruft. Und zwar in dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilung sollten neue Gutachten entwickelt werden. Mhm. Also zum Beispiel ein Gutachten, ist ein Fahrzeug wirklich gestohlen worden? Ist es ein Diebstahl oder ist es fingiert? Weil oftmals haben Leute fingiert das Auto als Diebstahl der Versicherung gemeldet und das Geld kassiert. In Wirklichkeit hat man das Auto gar nicht mit dem Originalschlüssel aufgeschlossen, hat es dann gegen den Baum gefahren oder irgend sowas. Und es ging dann weiter, dass man auch Haaruntersuchungen gemacht hat. Und für diese ganzen Dinge bräuchte man ein kleines Equipment an Mikroskopen. Und zum Beispiel bei einer Haaruntersuchung brauchte man einen Schiebetisch, wo man unter dem Mikroskop die Haare verschiedentlich untersuchen musste, vergleichen musste und so weiter. Und das hatten wir natürlich nicht. Und dann hat man halt sowas improvisiert. Da habe ich mir die Bohrmaschine gekauft, zum Schlösser auseinanderbohren und eine kleine Säge. Und na, da hat man sich halt das Zeug dann zusammengebaut, Stück für Stück, und damit gearbeitet. Dann kamen Lampenuntersuchungen dabei, hat der Blinker geblinkt, wenn ein Auto verunfallt ist, während es um die Kurve gefahren ist. Dann kamen Branduntersuchungen. Das ist heute nicht mehr möglich, wie man es früher gemacht hat. Früher hat man Stoffe, Originalstoffe verglichen, weil meistens hat man die Autos ja angezündet, indem man Benzin, was früher verbleit war, rübergegossen hat, angezündet, und die Bleirückstände hat man dann in der Kohle noch gefunden und konnte dann sagen, Auto wurde angezündet.
Okay.
Und dann kam noch eine tolle Geschichte dazu, das waren Lackgutachten. Wenn zum Beispiel ein Auto streift, dann hat man natürlich hat die Polizei sichergestellt, den Lack, der noch angetragen wurde vom Auto, was da vorbeigefahren ist und was das Auto gestreift hat. Und dann musste man den Lack mit dem Originallack vergleichen, mit Säuren, Laugen und auch mit einer Pyrolyse verbrennen. Und da brauchte man auch wieder ein Gerät, einen kleinen Tisch, wo alles diese kleinen Plättchen drauf waren, wo du auch hin und her schieben konntest. So, und der Dekra hat dann eine neue Hauptverwaltung gebaut in Stuttgart-Vaihingen, und da kam mein oberster Kriegsleiter Rolf Mollkram zu mir und sagt, sag mal, ihr macht da lauter Zeugs da und gibt auch Fremdaufträge auf, die mechanische Sachen bauen, können wir das nicht selber machen? So, ja, eine Werkstatt brauchen wir halt. Sagt er, mach schon eine Werkstatt. Und da hatte ich wirklich alle Freiheiten und habe eine Werkstatt aufgebaut, wo alles drin war, eine Fräsmaschine, Bohrmaschine, Klein-, Großsäge, alles, Abkantbank und Richtplatte. Und ja, das wurde dann fertiggestellt, und dann habe ich mir war ich mal bei Porsche, habe mir da mal die Werkstätten auch angeguckt. Das sind alle Maschinen weiß. Habe ich gesagt, brauchen wir auch. Haben alle Maschinen weiß gemacht. Haben sie mich alle für verrückt erklärt, aber die Maschinen waren weiß und haben schön ausgesehen.
Ja.
Und da habe ich dann entwickeln können, machen können, ja, was ich eigentlich wollte. Hatte dann 3 Mitarbeiter. Der eine stand an der Fräsmaschine, der andere an der Bohrmaschine und miteinander haben wir dann Sachen gemacht, die wir gebraucht haben. Und das hat mir im Motorsport natürlich auch dann geholfen, wo sie mich als technischen Kommissar bei der ONS eingesetzt haben. Und das war eigentlich eine ganz interessante und witzige Zeit.
Ja, das glaube ich. Da kommen wir jetzt hoffentlich noch drauf. Wie haben wir Sie bei der ONS entdeckt?
Ein bisschen ausholen sollte ich da. Das war so, dass die ONS einen technischen Ausschuss hatte. Da war der Huschke von Hallenstein, war noch Präsident. Und der Huschke von Hallenstein, muss man schon sagen, war natürlich für die deutsche Industrie wertvoll, weil er war der Vertreter Deutschland bei der FIA in Paris. Mhm. Und die FIA, die hat die Oberhand über allem gehabt. Und die hat auch gesagt, wie die Reglements sein sollen. Aber dann kam der Huschke und dann hat der Huschke die Interessen der deutschen Industrie vertreten und hat auch Reglements so gestaltet, dass die deutsche Industrie mehr Chancen hatte, als wenn er das nicht gemacht hätte. Aber der Huschke war ja kein Techniker, dazu brauchte er natürlich auch Techniker. Und da wurde bei der ONS ein technischer Ausschuss gegründet und dieser technische Ausschuss, der bestand aus 3 Mitarbeitern vom DEKRA und 3 Mitarbeitern vom TÜV, wo sich die Vorsitzenden immer jede 2 Jahre, die wurden getauscht, also einmal DEKRA, einmal TÜV. Und durch den Vorsitzenden, der zu der damaligen Zeit Vorsitzender war bei der ONS, den Eberhard Mohr, hat der den Herrn Bender, nachdem die neues Reglement gemacht haben für die deutsche Tourenwagenmeisterschaft, für die DTM. Und da ging es dann um Leistungsgewicht, was Gewicht rein, Gewicht raus gemacht werden muss bei den jeweiligen Platzierungen, hatte den Herrn Bender damit der ONS vorgeschlagen. Das spielte natürlich auch die Kosten eine Rolle. Mhm. Und die Kosten hat der DEKRA natürlich in gewisser Weise übernommen. Mhm. Mich hat es nicht gestört, mir war das völlig wurscht. Ich habe viel, viel Spaß gehabt und habe auch eine Tätigkeit gehabt, die, glaube ich, auch die DTM der damaligen Zeit auch, ich sag mal, so gut wie möglich sauber gehalten hat von Betrügereien und so weiter, was natürlich bei diesem technischen Hilfsmittel Automobil schon möglich ist. Man kann viele Dinge machen, aber wenn einer mit dem Finger dasteht und sagt, es geht nicht, dann und das Reglement richtig auslegt, ist das schon ganz gut. Das habe ich dann, weißt du, 10 Jahre oder was gemacht und das war schon für die Meisterschaft, glaube ich, hilfreich und fair, muss man sagen.
Da müssen wir, glaube ich, mal ins Detail gehen. Ich meine, grundsätzlich standen Sie ja charakterstarken Teamchefs gegenüber und wo es um viel Geld ging und wo natürlich jeder versucht hat, mit kleinen Tricksereien sich noch einen Vorteil zu verschaffen. Und das mussten Sie alles entdecken. Was können Sie sich an das erste große Ding erinnern, wo Sie gesagt haben, was ist das denn hier?
Machen wir das mal mit den Herstellern, müssen wir differenzieren, weil am Anfang waren die Hersteller ja gar nicht so beteiligt.
Mhm. Und mehr die Teams, ne?
Und die Teams, was waren lauter Teams? Die bestanden aus einer kleinen Werkstatt mit 2-3 Monteuren und die sind am Wochenende, haben die Spaß gehabt am Rennen fahren. Mhm. Und dann kam diese Gruppe A und das ging dann also sukzessive ganz langsam über und dann irgendwann kamen die Hersteller mit rein, weil nach der Gruppe A-Homologation musste der Hersteller 5000 Autos bauen, identisch. Mhm. Und für jede zusätzliche Verbesserung, Spoiler oder sonstige Dinge, musste er auch 500 Autos bauen. Und das war natürlich schon schwierig. Und deswegen war das für die Teams einfacher, die konnten dann sich entfalten, konnten die Motoren im Rahmen der Gruppe A frisieren und das war also schon mal nicht schlecht. Aber auf einmal kamen die Hersteller, weil die gemerkt haben, das ist auch eine gute Geschichte für diese Autos, auch für den Verkauf. Mhm. Weil wenn man die Autos auf der Straße öfter sieht, die Leute, die sehen die Autos, sehen sie dann auch noch im Fernsehen oder bei der Rennstrecke und sehen, dass ihr Auto das Auto ganz toll ist, dann kauft man ja auch diese Dinge. Ja, aber die Hersteller, die sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und mussten natürlich auch gewinnen. Ja, und dann gab es dann, weiß ich, AMG und BMW-Schnitzer und dann kam der Marco mit Alpha und es ging dann alles richtig fröhlich los. Und dann merkte man schon, hoppla, jetzt muss man schon auch aufpassen. Und das erste, sage ich mal, die ersten zwei, drei Jahre ging es einigermaßen noch, aber dann kam diese Reparaturpause, die man einführte. Mhm. Diese Pause während des ersten und des zweiten Rennens war, glaube ich, 10 Minuten Reparaturpause. Und was kann man jetzt ersetzen? Und da ist man sich noch nicht so ganz klar geworden, was kann man ersetzen? Dann hat man zum Beispiel ersetzen, durfte man Verschleißteile, Kupplung zum Beispiel. Und wenn ich eine Kupplung ersetzen möchte, dann muss ich auch den Motor rausnehmen. Aber den Motor schnell rauszunehmen, war natürlich bei diesen Konstruktionen nicht jetzt so ganz gegeben. Aber es gab schon wieder Hersteller, die waren wieder schlau. Die Hersteller, die haben zum Beispiel diesen Grill und diese ganzen Dinge, die vor dem Kühler waren, zum Schrauben gemacht. Und das homologiert mit 300 Autos. Aber es gab auch Teams, die haben das nicht homologiert, sondern die haben einfach diese Teile, die vorne, diese Verstrebung und so weiter, die festgepunktet waren, die Punkte losgebohrt und dann konnte man sie herausnehmen und dann verschraubt. Und wenn du das natürlich als technischer Kommissar siehst, machst du einen Finger hoch und sagst, das geht nicht. Und da, wenn du das bei 10 oder 15 Autos feststellst und dann das am Freitag bei der technischen Abnahme sagst, da haben die Teams natürlich ein Riesenproblem. Weil die müssen ja das alles wieder verschweißen. Ja, und die haben sich ja eingerichtet, das Motor wechseln geht jetzt auch schnell, weil wir haben ja jetzt oben Freiraum, können den Motor nach vorne ausziehen, aber konnten sie nicht. Das gibt natürlich dann schon Streit. Und das gibt natürlich dann ONS und Telefon und FIA-Telefon und aber es steht im Gesetzbuch drin, dass man solche Sachen nicht machen darf und dann ist es fertig. Oder ich sage noch ein Beispiel, ich war eingeladen in Monza und der Kommissar, der hat mich mal angerufen, hat gesagt, Herr Bender, habt ihr so ein Messgerät, wo man auch Blechdicken messen kann? Da habe ich gesagt, ja, kann ich mitbringen. Und dann war ich in Monza und haben die Bleche gemessen und haben festgestellt, bei einem Fahrzeugtyp, dass die Dächer alle zu dünn waren. Muss man sich mal vorstellen. An einem Serienauto waren die Dächer zu dünn. Das komplette Dach aus einer Blechtafel, die war zu dünn. Ja, und das war für das Team natürlich ganz schwierig, weil das Team musste dann einpacken, gell, und nach Hause fahren.
Oder neue Dächer aus München einfügen.
Ja, das ging nicht. Kannst ja nicht so schnell Dächer schweißen. Gell. Aber wenn man jetzt gerade auf die Dächer kommt, was ich mal als technischer Kommissar gefunden habe im Parc Fermé, da standen die neuen, war bei der technischen Abnahme wurden die Autos nach dem Rennen reingefahren, hat er die ganzen 911er nebeneinander gestellt, gell, und da war ein Auto ungefähr 5 cm tiefer als das andere, aber nicht vom Boden tiefer, sondern das Auto stand richtig auf den Rädern, aber das Dach war tiefer. Da war einer so schlau, hat gesagt, Aerodynamik mache ich jetzt ganz perfekt, schneide ich aus den Holmen 3 oder 4 Zentimeter raus, setze das ganze Dach tiefer.
Getopshop nennen sie
das. Ja, aber das siehst du ja gar nicht. Wenn du das Auto fahren siehst oder du siehst das Auto irgendwo stehen, das fällt dir gar nicht auf. Aber wenn dann 10 Autos daneben stehen und alle richtig sind und ein Auto auf einmal so ein Stück tiefer liegt und die Räder, die stehen genauso wie bei den anderen Autos, gell, das ist natürlich schon heftig.
Ja, und vor allem auch ein Aufwand, das an der Strecke wieder zurückzurüsten.
Sehr witzig, geht natürlich nicht. Also, ja, und die DTM, die hat dann so ihre Spuren hinterlassen auch, gell? Aber ja, aber das waren schon so, es gibt Sachen, die gibt es nicht. Eine ganz kleine Geschichte noch beim Rennen nebenher, du bist ja als technischer Kommissar, bist du immer in der Boxengasse unterwegs und wenn dein Rennen zu Ende ist, dann läuft ein anderes Rennen. Und ich habe mich da auch für die Formel 3 immer interessiert, gell? Und am Norrisring war meine Serie vorbei und die Formel 3 fährt und ich laufe da in der Boxengasse rum, da steht ein Formel 3 nach dem Training, zeitschnellster, gucke ich mir das Auto an und gucke ich mir die Reifen an und da steht so an jedem Reifen eine Wasserpfütze. Wasserpfütze. Ich denke, was ist denn das? kann ich mir gar nicht vorstellen, was er. Und der Gmelch war der technische Kommissar der Formel 3. Dem habe ich das gesagt, habe dem die Startnummer gesagt und dann hat er das Auto gewogen. Hat das Auto auch vom Gewicht war alles in Ordnung, ja. Und der Gmelch hat mir das dann erzählt. Ist also Folgendes passiert. Der Fahrer fährt seine schnellste Trainingsrunde, fährt an die Boxe, an die Box und pumpt in das Auto, in die Reifen, mit so einer Bremsentlüftungsflasche. Gibt es so Flaschen, da ist Bremsflüssigkeit drin, durch anschließen und pumpt die Bremsflüssigkeit in die Gegenrichtung, brauchst keinen Mann zum Entlüften, der Bremspedal tritt. Und mit solchen Behältern haben sie Wasser drin gehabt und haben das Wasser in den Reifen gefüllt. Das bedeutet, der ist mit dem leichten Auto, sind 4 Kilo. Ja. 4 Kilo leichter, hat er seine schnellste Trainingszeit gefahren, fuhr dann zur Box und da haben sie dem 4 Kilo Wasser in die Reifen gefüllt. Und der ist zum Wiegen und das Auto war in Ordnung.
Ja, ist doch gut.
Witzig, oder?
Ja, ist doch super. Muss der mit den Reifen auch das Rennen starten? Nee.
Das Rennen starten, ist ja wieder normal gefahren. Gell? Also, ja. Wurde ja einmal gewogen, dann hat er sich ausrechnen können, wäre ich sowieso nicht mehr gewogen. Einmal reicht. Gell?
Ja,
ja, aber durch Zufall erwischst du solche Sachen.
Was war so das Dreisteste, was Sie erlebt haben? Also sind meistens so Gewichtsschummeleien, oder? Oder sind das eher, wahrscheinlich auch mit dem Restriktor und so, ne?
Ja, also jetzt machen wir mal mit dem Gewicht. Nachdem ich mir so eine Bodenwaage selber gebaut hatte und diese Waage konnte man überall hinstellen auf der Rennstrecke, ohne Strom und alles. Ich saß in der Box oder ich saß irgendwo in Einfahrt mit dem Computer und so weiter. Da haben die das schon gemerkt, dass das nicht mehr möglich ist, weil ich konnte jederzeit das Auto anhalten und konnte es wiegen. Gell? 4 Einzelplatten konnte man überall hintragen. Nee, das Dreisteste war schon, man muss einfach so sehen, man hat ja ein Reglement und versucht, alle Fabrikate gleich zu behandeln. Gut. Und dann kam die Zeit der Turbolader, da hat man natürlich durch den Turbolader verschiedene Möglichkeiten gehabt und durch die Reineinfahrt mit mehr Luft und so weiter hat man richtig Sauerstoff, richtig Leistung gekriegt. So, aber jetzt sind natürlich anders Gesetzgeber so schlau gewesen, die haben gesagt, also wenn jetzt ein Fabrikat so schnell ist, dann legitimieren wir den, dann machen wir diesen Lufttrichter, den man zum Turbolader hat, den machen wir kleiner. Und dann fehlen dem mal, weiß ich, wenn er 1000 PS hat, fehlen ihm 200 PS und dann kann der bei uns mitfahren, ist alles gut. Das hat man gemacht und dann gab es ja bei der DTM gab es ja auch Turbolader, den Sierra Cosmos. Und das ist das gleiche System, auch Turbolader. Da Luft rein, kleines Loch, 36 mm und damit hat man das begrenzt dem Mercedes gegenüber. Wenn man dann nach der Saison, im nächsten Jahr, dem technischen Kommissar erzählt, dass man ja ins Parc Fermé kam und die Motorhaube aufmachte und dann den Trichter drehen konnte und Luft von der Seite zugemacht hat, dass er das prüfen konnte, ob die Anlage dicht ist, wenn er die Hand drauf hält. Aber in Wirklichkeit war der Trichter offen gedreht, dass an der Seite ein Loch offen ist und die Luft von außen zusätzlich zu der Luft, die vorne reinkommt und der 20, 30 PS mehr hat, dann finde ich das eigentlich nicht witzig. Weil das ist schon heftig übertrieben und heftig beschissen, oft gut schwäbisch. Aber wenn man es einmal gemerkt hat, gell, das zweite Mal war es natürlich dann auch nicht mehr möglich. Gell. Die Autos sind ja dann, langsam hat sich die DTM ja dann auch mehr Öffnungen gegeben und Freiheiten und so weiter. Gell. Und ja. Ist jetzt in der Form, wie sie heute ist.
Hat das Team damals gewonnen, die Meisterschaft?
Ja, klar.
Mit dem Trichterdrehtrick?
Ja, klar.
Und sie sind immer rausgefahren und haben die Motorhaube, aber da durfte man noch nicht ran.
Nee, die kamen ins Parc Fermé,
ja,
und haben die Motorhaube aufgemacht, weil ich gesagt habe, oder sie haben mich gefragt, ob sie aufmachen dürfen, damit der Motor kühl wird, damit man alles schön prüfen kann. Und ich habe den Motor geprüft eigentlich immer damit, dass ich so einen Tennisball auf den Trichter drauf gedrückt habe, wenn der Motor lief und dann muss er ausgehen.
Ja, klar.
Und der ging ja immer aus, weil die von der Seite die Luft nicht das Loch durchdrehen zu.
Haben Sie den Trichter beim Motor aufmachen gedreht?
Genau.
Wenn Sie jetzt gesagt hätten, die dürfen die Motorhaube nicht aufmachen, dann wäre es rausgekommen. Wahrscheinlich.
Aber es ist im Sportgesetz ist es zum Beispiel auch schon, verschiedene Dinge sind vom Gesetzestext schon schwierig. Machen wir ein Beispiel. Es gibt zwei Rennen. Einer in der Serie gibt es zwei Rennen. Eins am Samstag, eins am Sonntag. Mhm. Nehmen wir ein Camaro, ein richtig Bullauto mit, weiß ich, 8 Liter oder 7 Liter oder 5 Liter, was auch immer. So, und der fährt gewinnt am Samstag und du weißt hundertprozentig, dass der Hubraum zu groß ist. Aber du kannst den Motor nicht öffnen als technischer Kommissar, nicht, auch nicht auf Anweisung vom Rennleiter, weil der muss ja am nächsten Tag auch nochmal starten mit dem gleichen Motor. Mhm. Also deswegen lässt du das und machst nichts. So, was machst du jetzt? Du willst den willst den ja auch bestrafen, weil das kann, geht ja nicht, dass der den Hubraum um 2 Liter mehr macht. Dann nimmst du einen Farbkübel mit einer speziellen Farbe, streichst den Motor am Samstag ein, dann kann er nichts machen, dann ist das Thema durch. Dann wird er nämlich am Sonntag nach dem Rennen auseinandergemacht und ist der gleiche Motor wie am Samstag. Mhm. Aber am Samstag hat er gewonnen, kriegt so einen großen Pokal, den behält er trotzdem. Weil nach Übergabe des Pokals, nach Ende der Protestfrist, kann man dem nichts mehr wegnehmen. Kann man auch keine Berufung mehr machen oder kann keinen Protest mehr machen. Ist vom Regiemeier verboten.
Ach so, echt? Ja, nach der Einspruchsfrist? Nix.
Wenn die Protestfrist rum ist und kein Einspruch, kein Protest, dann darf der das Park von ihm verlassen mit seinem nicht in Ordnung Auto.
Okay. Hm.
Heute immer noch so.
Wie lange ist die Protestfrist?
Die geht eine Stunde. Protestfrist, okay, wenn Sie jetzt mit einem Auto fahren, kommen reingefahren, eine Stunde, dann darf man an dem Auto nichts machen und dann kann in einen Protest einlegen. Muss dann die 333 oder wie viel auch immer, ich heute wahrscheinlich mehr, mit Montagekosten muss der hinlegen. Kann sein, er muss, wenn es ein Motor ist, auch mal 10.000 Euro hinlegen. Gell? Mhm.
Da wird der Motor auseinandergenommen, ja, vermessen und wenn er aber stimmt, dann ist das Geld weg von den Protestierenden. Ne?
Wenn der Motor stimmt, ist das Geld weg.
Genau, wenn er also nicht stimmt. Also
die Gebühren, nicht die Demontagekosten.
Ja, okay.
Die Montagekosten gehen zurück, aber die Protestgebühren sind weg.
Ja. Deswegen muss man sich schon genau überlegen, ob man das macht oder ob der Fahrer einfach
so ist. Es. Deswegen ist es auch besser, wenn ein permanenter technischer Kommissar die Serie begleitet, weil der hat dann das Sagen und der sagt Motor auseinander und dann muss der Teamchef oder das Team das Motor selber bezahlen, ob in Ordnung oder nicht in Ordnung.
Aber können einem nicht im Nachhinein Punkte aberkannt werden mit einem falschen Auto oder mit einem Auto, was nicht...
Bin ich nicht Sportkommissar, technischer Kommissar, die kennen sich da nicht so aus.
Ah ja, okay, alles klar. Also nur für die Technik. Sie werden gerufen, wenn es brennt.
Ja, ja.
Sozusagen. Wie dreist ist das, mit 2 Liter mehr Hubraum zu fahren, oder?
Hubraum ist das Einfachste. Der Hubraum ändern ist das Einfachste.
Aber auch am einfachsten zu erwischen. Weil das kann man nicht mal eben schnell wegdrehen, oder?
Nee, normalerweise ist es so, Hubraum musst du den Motor auseinander machen, Zylinderkopf runter messen.
Ja, klar.
Das ist der Normalfall. Das habe ich mir mal überlegt, ob man es nicht anders machen kann und habe mir dann ein Gerät gebaut. Das funktioniert ganz einfach, im Grunde genommen ganz einfach, bloß die Temperatur spielt eine große Rolle. Mhm. Man schraubt an allen Zylindern, die man hat, die Kerzen raus, schraubt eine Kerze rein, die keine Kerze in sich hat, sondern bloß ein Loch. Mhm. Da kommt ein Schlauch drauf. Dieser Schlauch geht an ein Rohr. In diesem Rohr ist ein Kolben. Und dieses Rohr hat eine Bezifferung. Mhm. Und wenn du jetzt den Motor drehst, dann geht der Kolben innen ja runter, zieht die Luft auch durch den Schlauch nach unten und zieht den Kolben, den du in diesem Rohr hast, auch nach unten. Und wenn du das jetzt umgekehrt machst, geht er wieder nach oben. Mhm. Und somit hast du eigentlich den Raum, den die Luft verdrängt, in den Zylinder übertragen.
Ja.
Wenn du dann vorher schon Messungen gemacht hast, mit der gleichen Temperatur, die du dann machst beim Prüfen, dann kannst du sagen, ob der Hubraum größer ist oder nicht. Hm. So, und so ein Gerät habe ich mir gebaut. Das war witzig. Mit so einem Gerät habe ich mir gebaut, war ich bei der historischen Rallye Europameisterschaft eingeladen in Schweden. Hat meinen Koffer dabei und hat der Sportkommissar, du hast ein tolles Gerät, mess mal bei den ganzen erstplatzierten Hubraum. Hubraum gemessen, die ersten drei Porsche waren alle zu groß. Alles 2,2 Liter, alles. Und das Witzige ist, die haben alle gesagt, wir sind zu groß, weil sie wussten, ich hätte die Motoren auseinander machen lassen. Gell? Das hätten sie ja selber bezahlen müssen. Ja, deswegen haben sie gleich gesagt, okay. Und wenn der Bender bei irgendeinem so im Rennen war, wo diese Kameraden dabei waren, war ich gar nicht mehr gucken. Gell?
Hatten Sie da schon so bestimmte Leute immer, also wo Sie wussten, da gucke ich, komm mal her.
Eher nicht.
Nee.
Nee. Nee, man hat auch, aber es war noch witzig immer im Nürburgring. Die Frau Riedel, die hat dann immer, wenn sie mich gesehen hat, die Musik gespielt, der Kommissar geht um.
Bei der DTM wurde auch immer mit so besonderem Sprit getrickst.
Oh ja, das ist eine gute Geschichte. Ja, da gibt es in Speyer ein Institut, die können den Kraftstoff überprüfen. Mhm. Und was wir natürlich, oder was ich ab und zu mal gemacht habe, wird nach dem Training Kraftstoff entnommen. Und dieses Prozedere ist auch eigentlich, das ist halt ein Prozedere. Man muss drei Gefäße, muss man aus dem Fahrzeug mit dem Kraftstoff einfüllen. Also drei nebeneinander. Das bedeutet, Park fermé, Auto steht da, der macht seine Benzinpumpe an und man füllt dann in jeden Behälter, füllt man Kraftstoff. Und einen Kraftstoff kriegt der Fahrer, einen kriegt der Rennveranstalter und einen nimmt der technische Kommissar mit. Mhm. So, und jetzt schickst, was wir beim Rennen gemacht haben, wir haben eine Dose Kraftstoff nach Speyer geschickt zum Überprüfen. Ja, und witzigerweise war ein konkreter Fall, ein Mini, der fährt mit dem Mini auf Startplatz 1, gell, da hat sich jeder schon gewundert und nehmen Kraftstoff nach dem Training, drei Dosen, eine schicken wir nach, dann haben wir es diesmal zum DK geschickt, nach Stuttgart. Und der kommt, Kraftstoff ist nicht in Ordnung. Und dann haben wir die andere Dose, die vom Fahrer zurückgeholt. Die wurden plombiert mit der richtigen Plombe, die konnte er nicht nachmachen. Und haben die nach Speyer geschickt. Und in Speyer kriegen wir das Protokoll, der Kraftstoff ist in Ordnung. Da stehst du natürlich da, gell? Wie geht das? Und netter Typ, Berliner, immer fröhlich und freundlich und da. Und der ist die Tourenwagen-Europameisterschaft gefahren. Und ich war da permanent auch Techniker und war in England das nächste Rennen, drei Wochen später. Und in England habe ich mir überlegt, wir überprüfen das Auto nach dem Rennen richtig. Mhm. Und nach dem Rennen, Auto vom Park, zweiter oder dritter, nach dem Rennen, nach Park von mir, habe ich gesagt, Tank ausbauen, habe Tank ausgemacht und den Tank zersägt und war in dem Tank noch ein zweiter Tank drin.
Da haben Sie einfach auf gut Glück den Tank zersägt?
Mhm.
Wow, okay.
Als permanenter kannst du das machen.
Okay.
Jetzt hat der Typ für diese Trainingsrunden Spezialbenzin gefahren, hat mir es hinterher auch gezeigt, hat den Knopf im Fahrgastraum, drückt er drauf, dann saugt er aus dem Behälter, da war ein Ventil drin, wo er umschalten konnte, saugt er den Spezialbenzin fürs Training und fürs Rennen macht er das Normalbenzin.
Und Sie hatten eine Dose, einen noch war noch im Schlauch, der Spezialsprit. Ja,
Das war das Problem, dass da ein Monteur da war, der hat an dem Knopf da schon mal rumgedrückt und komischerweise war dann in dem einen Behälter das falsche Benzin drin.
Okay.
Und wir konnten uns das nicht vorstellen, wo das herkam, gell?
Das ist auch ein Riesenzufall, ne?
Ja, aber Sie sehen, was in ein paar Jahren, da laufen schon so ein paar Sachen auf, in die man sich dann, wenn wir uns unterhalten, wo man dann wieder drauf kommen, gell?
Ja, mir hat nur der Bernd Rammler gesagt, dass die, kennen Sie den, Bernd Rammler?
Ja, klar. Ja,
logischerweise. Bernd Rammler war Mercedes und der Paul Rausche war ja BMW. Ja. Und der hat erzählt, dass sie teilweise wussten die genau, dass da Sprit gefahren wird oder am Geräusch haben sie irgendwas erkannt, dass da was auf gar keinen Fall stimmt mit dem Auspuff, müssen wir auch gleich noch drauf kommen. Aber das haben sie so untereinander ausgemacht. Ne? Da haben sie dann teilweise den Rausche rangeholt, hat er gesagt, hier, den Sprit, den ihr fahrt, den lassen wir gleich prüfen. dann hat der Roche gesagt, oh, wir haben den Motor und alles drauf eingerichtet und so. Dieses Wochenende noch, nächstes Wochenende machen wir es wieder anders. Er hat gesagt, ja, okay, alles klar, aber dann haben wir auch nochmal einen gut. Und so haben die das teilweise auch hinter den Kulissen gelöst, ohne dass sie ins Spiel kamen.
Ja, ich weiß noch eine Geschichte von den Herstellern. Kaum Fabrikat sagen.
Ja, klar.
Audi kam zu der DTM, natürlich getestet, alles war, die war natürlich, hast gleich gewusst, da passiert was. Erstes Rennen super gewonnen, zweites weiß ich gar nicht mehr, drittes auf einmal kommt der Eberhard Mountert, mein damaliger Vorsitzender bei einem Rennen, Obmann, kommt und sagt, hör mal die Audis an, wie die sich anhören, die hören sich so giftig an. Und da sind wir zum Training und richtig giftig. Und da sage ich, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat er damals mit dem Basche, haben die ausgemacht, die kommen nach Ingolstadt und machen Motoren auseinander. Machen die Motoren auseinander. Und dann sagt er, war also Kurbelwelle raus, Kurbelwelle aus dem Lager, Kurbelwellen nebeneinander, haben die Kurbelwellen andere Köpfung gehabt. Mhm. Durch die andere Köpfung, andere Zündung, andere Zündfolge und dadurch dieses Giftige. Da hat man das war natürlich Betrug. Das darf man gar nicht drüber reden eigentlich, so schlimm ist das. Mhm. Und ich weiß genau, was da passiert ist. Ich glaube, die haben sie beim nächsten Rennen haben sie die wieder rausgemacht, haben die alten wieder gefahren, gell. Aber das sind Sachen, da verstehe ich die Hersteller nicht, warum sie sowas machen. Hersteller.
Weil es eigentlich so leicht zu erkennen ist, ne? Weil die Geschichte kenne ich auch. Das hat, glaube ich, auch der Bernd Rammler erzählt, dass die ja genau diese andere Kröpfung, die flachen Kurbelwellen gefahren sind. Und ja, da haben die auch an der Box gestanden und haben gesagt, der Wagen ist nicht mehr legal. Da stimmt was nicht. Und das hört jeder, ne? Also jeder
vom Fach. Natürlich. Ich würde es nicht hören. Der sich ein bisschen auskennt. Aber das, ich finde, das ist nicht richtig. Also Kleinigkeiten, das finde ich schon, das, da kann man ja mal drüber gucken. Oder, aber wenn solche immense Sachen sind, gell? Und ich weiß nicht, wo ich das her habe. Der Walter Röhrl, der ist ja auch in Amerika gefahren. Mhm. Der hat den Stuck immer verblasen, gell? Und musste immer langsam fahren. Eine Runde. Und dass der Stuck die beste, schnellste Startzeit gefahren hat und sich vorne hinstellen konnte, gell? Und ich weiß nicht, haben Sie das mal gemacht mit dem Walter Röhrl, wo er erzählt hat, die anderen sind ins Bett gegangen und er hat die Rallye-Strecke nochmal nachgefahren, mhm, alleine, aber nicht mhm, mit dem Geisdörfer. Gell? Mhm. Weil ich kenne den Walter schon auch als unheimlich fairen und tollen Sportsmann. Gell? Also der konnte nie was nachsagen. Ich hatte so ein Erlebnis bei München in Riem auf dem Flugplatz, ich bin mit einem alten Porsche gefahren und da stand der Porsche im Fahrlager und da kam so eine Frau zu mir, weil ich hatte meine technische Abnahme im Zelt da neben dem Auto. Das ist doch der Mann Röhrl, sein Auto. Und ich sage, ja, Sie können jetzt mal gucken, wo der, ich will ja gerade ein Autogramm. Da habe ich den Walter gesucht und gesagt, Walter, die Frau will ein Autogramm. Und ich sage, ja, warte schon ein bisschen, der kommt gleich. Und dann ist der los in seinen Wohnwagen, hat einen Helm geholt, muss dann Helm, hat er sich fotografieren lassen. Gell. Das ist aber typisch Walter. Gell.
Ja, die Fans, die werden alle versorgt bei ihm, ne?
Ja, aber der ist auch fair zu den Leuten. Ich bin mit dem Nordschleife gefahren, gell? Fällt dir auch nichts an. Mit dem Hubert Hane bin ich die Nordschleife auch mal gefahren, mit dem 1800 BMW. Gell? Hm.
Der ist doch das erste Mal unter 10 Minuten damit gefahren.
Ja, das war das auch. 1800. Aber das war, da hab ich in Wolfsburg mit einem Bekannten geholfen, zum BMW aufzubauen. Und wir haben das Fahrwerk nicht hingekriegt. Das war eben bescheuert. Das hat nicht funktioniert. Und der Hubert, da war der Hubert ein Jahr schon Meister geworden. Und den habe ich dann gefragt, so, ja, dann können Sie mal das Auto probieren. Und dann kam der im Anzug mit Glacé-Handschuhen. Und da sind wir dann die Nordschleife gefahren. Gell? Und da hat er mir auch gesagt, was los ist. Er sagt, auf die Hinterachse braucht ihr mehr Sturz. Aber den Sturz hast du gar nicht nochmal einstellen können, sondern den konnte man nur auf der Presse machen. Also auf einer hydraulischen Bretze musst du den Dreieckslenker drauflegen und dann mit dem Fuß so lang bummen, bis der sich verbogen hat. Und dann hast du das nach dem Gefühl, hast du den Sturz eingestellt. Ja. Hubert Hane.
Ja, das ist gut.
Ja, aber das war, ja. Wissen Sie, wie der Schumacher zur Formel 1 gekommen ist?
Nee, man hört ja immer so vieles, aber.
Also ich habe eine Variante. Ich habe mir auch den Film nochmal angeguckt, von er ist ja Mercedes DTM gefahren in Hockenheim. Und ist ja in das Auto vom Schicotto, der in der Meisterschaft geführt hat, reingefahren.
Ja, das die gute Geschichte.
Man kann sich das, also zur damaligen Zeit war er ja schon Kommissar, haben wir das so mitgekriegt, als wenn das bewusst gewesen wäre, Anführungszeichen. Weil offensichtlich, der Michael hat ja keine Kohle gehabt. Ich sage, der Vater durch diese Gurke, der hat ja auch nicht so viel Geld verdient. Hätte er da Geld gekriegt für diese Geschichte, Hockenheim. Und mit der Geschichte der Briatore hat ihm den Platz in den Benetton gegeben. Und in den Benetton war er natürlich schnell, Gott sei Dank. Und das war der Einstieg in die Formel 1. Wenn man die Bilder anguckt, da kann man nicht so hundertprozentig sagen, er ist dem Schicotto in der ersten Runde da völlig von rechts nach links da reingefahren.
Ich wollte gerade sagen, er ist von hinten über den Rasen eigentlich, da ist ein Auto fast nicht zu lenken.
Ja.
Also
ich glaube, weiß es nicht, aber der das Geld weitergegeben hat, dem könnte ich das schon zutrauen.
Der das Geld weitergegeben hat? An wen?
An Briatore.
Ach so, okay, ja. Ja.
Der muss ja eingegeben haben, der froh war, dass der Schicotto nicht Meister geworden ist. Nee, das ist der
Ah, echt?
Glaub nicht. Da spricht man davon, ne? Klar. Aber auf dem Bild kannst du es nicht sehen. Kannst du, und ja, die haben nichts gemacht. Ich hab mich da schon gewundert, aber das war von mir auch weit weg, weil du warst schon eine Abnahme.
Gab es irgendein Team, was mal so ein spezieller Patient von Ihnen war? Wo die gesagt haben, boah, also da wurde schon viel gemacht. Oh, Tom, das sagt jeder.
Ja, aber witzig.
Ja.
Tom fährt Tourenwagen Europameisterschaft Nürburgring mit dem Jaguar.
Ja.
Gegen die Volvos. Und ich Schwede, halber Schwede, immer einen guten Draht zu Volvo und so weiter. Gell? Und der fährt die Volvos nieder. Und da war Vorschrift, man durfte Boxenstopp machen, aber nichts nachfüllen, kein Öl, kein nichts, nur mal einmal rumlaufen, gucken oder Fahrer wechseln. So, Rennen zu Ende, Protest, Volvo gegen zusätzliches Öl eingefüllt in den Motor, anhand von einer Einrichtung. Okay, Autopark für mich, kontrollieren, wir stellen fest, der hat einen Öltank im Auto, an der Seite festgemacht, mit Schmittschlauch in den Überlauf, wo du das Öl einfüllst nochmal.
Ja, okay. Ja.
So, auch Schalter, alles drin. Wir tun den Ölbehälter sicherstellen und dann vergeht Zeit und so und dann kam die Verhandlung. Und ich wusste noch, dass ein Mechaniker stand an der Wand im Abnahmehaus am Nürburgring und hat den Ölbehälter hinter sich so stehen. Der stand an der Wand und der stand so im Ölbehälter hinter sich. Verhandlung haben und der Sportkommissar Oberst, der das so geleitet hat, der sagte, wir sollen doch bitte den Öltank holen. Schick, laufe ich los und guck der Öltank weg. So. Wird der freigesprochen? Freigesprochen. Alles da, Schläuche, alles da. Haben die den freigesprochen?
Und wenn es ist, was man sieht, gibt es einen Freispruch.
Aber was mir gerade einfällt, ich bin ja über den Tibor. Der hat Goodyear vertreten in Deutschland. Den habe ich mal gesagt, ich möchte mal so gerne zur NASCAR nach Daytona. Und da hat er mir Karten besorgt und auch den Kontakt nach Daytona. Und dann haben wir uns das angeguckt und wir durften überall hin. Und da habe ich ein paar Sachen gesehen, die schon unglaublich interessant waren. Erstmal die technische Abnahme, haben die ganzen Autos mit Schablonen vermessen. Blechschablonen, riesige Blechschablonen haben sie über die Autos drüber kalibriert. Und dann hat sich das Reglement geändert bei der Veranstaltung. Und die haben ja alle die gleichen Motoren, diese V8-Motoren mit riesen Holly-Vergaser drauf. Mhm. Und in diesem Holly-Vergaser ist eine Zwischenplatte mit Löchern, mit vier Löchern. Und die Amerikaner haben diese Löcher für dieses Rennen verkleinern lassen, damit die Leistung runtergeht.
Okay.
Haben die alles gemacht, kein Problem. Reingeschraubt, fertig, an der Düsen und schon sind die Dinger gelaufen. Dann haben die trainiert. Und was ganz witzig war, im Fahrlager oder draußen in dem Bereich, wo die Zuschauer kommen, da standen die wo die Anhänger, wo sie die Autos transportiert haben. Und diese Autos waren alle so lackiert wie das Rennauto. Mhm. Und da haben die bloß die Klappen aufgemacht und haben ganzes, die ganzen T-Shirts und das ganze Zeug verkauft. Ganz, ganz tolle Reklame. Mhm. So, und in dem Fahrlager hat jedes Team eigentlich eine richtige kleine Werkstatt gehabt. Mhm. Und es gab gar keine Boxen, sondern nur eine Leitplanke. Und an der Leitplanke da wurden die Reifen hingelegt und die Radmuttern, da waren die Radmuttern festgeklebt. 5 Radmuttern. Eine Benzinkanne und die Reifen lagen da und 2 Wagenheber. Sonst nichts, gar nichts. So, und dann haben die trainiert und das war schon ziemlich voll, Daytona. Gell? Das waren, am Sonntag waren 400.000 Zuschauer, gell? In dem wir waren.
Das ist unglaublich.
Das kann man sich das nicht Leute, vorstellen.
Aber auch mega Fan, genau das, was Sie gerade beschreiben. Ja. Ne?
Und dann waren diese Blocks eingeteilt immer für Fans. Hm. Earnhardt und alles immer die Fans. Und wenn da der vorbeifuhr, dann haben die immer die Fans geschrieben. So. Unglaublich. Dann am Sonntag kommen wir dahin, stehen die Autos alle an der Start- und Ziellinie hintereinander aufgestellt, zugedeckt. Alle Autos, die gerade mitgefahren sind. Zugedeckt, fertig. So, am Sonntag fing es an, kommt der Pfarrer, Kirchenglocken läuten und der Pfarrer spricht erstmal Gebet. Dann werden alle Tücher weggenommen, werden die Fahrer vorgestellt, setzen sich ins Auto, alle Motoren an, 40 Autos, alle Motoren, da stellst dir schon so die Haare. Ja. Und dann fahren die Einführungsrunde vorhin in den Pacecar und dann die erste Runde und da geht das ab. Das ist unglaublich.
Ja, also die Inszenierung ist toll, ne?
Ja, aber das bringen wir in Deutschland nicht fertig. Die bringen es nicht fertig. Ich habe das mit dem Mühle damals auch schon mal, haben wir uns drüber unterhalten. Sagt er, du, es ist mir zu heikel, diese Geschichte. Sag ich, aber da passiert, wenn was passiert, passiert sowieso. Lass, startet doch einfach mit dem Pacecar. Ist doch viel sicherer, als wenn du einen stehenden Start machst, gell, in der Formel 1. Mhm. Die können den Amis nichts abgucken oder die wollen es nicht, die Regelhüter. Also das war schon heftig. Und vor allem die Autos, gell, solche riesen Lenkräder.
Ja, ja, ganz rudimentär eigentlich, ne? So aus deutscher Sicht oder aus europäischer Sicht. Ne? Das ist ja, wie finden Sie das denn? Oder welches Reglement gefällt Ihnen denn insgesamt besser von den Autos her? Diese einfacheren Nescas, die einfach brutal sind und ja, richtige Rennautos oder so dieses hochgezüchtete...
Das, was jetzt der Gerhard macht, das ja, ist das Kaschentheater. Entweder muss man es wieder machen, wie ganz am Anfang von der DTM, 5.000 Autos, 4.000 Autos homologieren lassen und dann kann man es ja auch mit halb mit Hybrid machen, so halb Hybrid und halb Benzin oder was.
Wie war das eigentlich in der DTM-Zeit, als die Autos so technisch extrem hochgerüstet waren? Haben Sie das noch miterlebt?
Da war ich nicht mehr dabei.
Waren Sie nicht mehr? Die ITR...
Also ich war noch mit dem Ohr noch dabei über den Dammer, der jetzt die technische Abnahme macht, ja, der mir das erzählt hat. Und aber ich bin da kein Freund davon geworden, mit diesen Einheitskästen mit den Vierjährigen da und dann, dass die manche Hersteller für viele Teams die ausrüsten können, das macht keinen Sinn. Der Sinn war für die erste DTM, glaube ich, richtig. 5.000 und 500 nachhomologieren, wenn man was braucht.
Fehlt so ein bisschen, aber ich glaube, heute im Motorsport, die Autos sind nicht mehr dafür gebaut, oder? Die Serienautos, die kann man schwer zu Rennautos umbauen.
Nee, es gibt auch, wenn ich mein Niro anschaue, gell, was, der Niro ist sowieso von Porsche und von Mercedes gebaut. Gell. Das Fahrwerk ist BMW und der Motor ist von da ist Porsche mit beteiligt. Das geht nicht als Rennauto. Das geht nicht. Aber was ich schlimm finde, ist, dass man sollte die historischen Autos jetzt wenigstens so lassen, wie sie in der Historie auch gefahren sind, in der Vergangenheit. Ja. Es ist vielleicht für mich ein Unding, wenn man in den 917, 98, 96, wenn man da Traktionskontrollen einbaut.
Wird das gemacht?
Ja, klar.
Gott, wusste ich gar nicht,
ja,
dass das geht.
Das ist keine Frage. Und dann fahren die wie auf Schienen mit den Dingern. Also das ist nicht in Ordnung, finde ich. Und da sollte dieses ich will gewinnen und so weiter, das sollte auch mal ein bisschen, sollte sich ein bisschen reduzieren, weil das macht auch das kaputt. Mhm. Ja, und wenn die jetzt die Autos bauen, machen sie andere Materialien rein und so weiter, gell. Haben damals in die Mini schon Kohlefaserpleuelstangen gefahren, gell, das muss man sich mal vorstellen. Ja, nee, aber das ist halt, ja. Und da habe ich auch, sagen wir, für meine Person, habe ich auch gar keinen innerlichen Spaß damit zu helfen, irgendwas zu machen, gell.
Ist ja auch albern, weil dann beim historischen Motorsport auch die Kosten explodieren, ne?
Das darf nicht sein.
Nee, eben. Also das wird dann auch generalstabsmäßig kaputt gemacht, ja. Und es wird ein reiner Reichensport. Aber ich glaube, die Entwicklung geht dahin und ich finde, die FIA, die trägt auch ganz schön dazu bei, mit diesen kurzen Verschleißzeiten zum Beispiel von Gurtsätzen.
Ja.
Die müssen eigentlich länger halten, die verschleißen noch nicht. Oder dass man ständig einen neuen Strampelanzug braucht. Ich weiß nicht, das mögen sie anders sehen, aber das treibt die Kosten so dermaßen in die Höhe. Oder dass man sich bei bestimmten Sachen vielleicht einheitlich
herstellt. Aber ich verstehe das. Gucken wir mal die DMSB an, objektiv. Es gibt keinen technischen Ausschuss mehr. Und es gibt auch in der historischen Kommission, der Jeremy Hall ist fertig, der hört dieses Jahr auch auf, da gibt es keinen vernünftigen technischen Ausschuss mehr. Und da wird nichts mehr. Verstehen Sie, es ist so, wenn wir, der technische Ausschuss, der bestand, jetzt sage ich mal, damals aus vielleicht 35 Leuten. Und wo der Günter Elmgren Präsident war, da kann man, und man gut, sich gut kennt, dann erzählt man auch aus der unteren Schublade. Man sagte, du, ich kriege hier in diesem Gremium kein Reglement durch. Das sind zu viele Blödschwätzer. Dann habe ich gesagt, jetzt mach doch eine kleine Gruppe. Nimmst von den wichtigsten technischen Ländern, wo die Autos herkommen, nimmst jemals den Techniker dazu. Hat er dann auch gemacht, da waren wir 5 oder 6 Leute. Und dann ging da auch was. Ja, dann hast du einen Mexikaner, einen aus Thailand und weiß der Teufel, wo er wäre. Ja. Aber der Maharaja von Jaipur hat mir seinen Rolls-Royce gezeigt.
Und das?
Weil ich war in Indien bei einer Hochzeit und der war bei der Hochzeit auch. Dem habe ich von alten Autos erzählt. Ich wollte den unbedingt nach Kitzbühel kriegen. Maharaja, Kitzbühel mit dem Rolls-Royce wäre doch witzig gewesen.
Klar, ja.
Und der hat mir seinen Rolls-Royce gezeigt in der Garage. Gell? Und da gab es den Zach, der hat Rolls-Royce gesammelt. Und dem habe ich die Verbindung hergestellt, aber die dürfen diese Autos nicht ausführen. Ja. Die werden vom Staat kontrolliert, ab und zu mal kommt einer, guckt, ob das Auto noch da ist. Ja, fällt mir gerade ein. War witzig.
Der Bender. Sie müssten vielleicht mal ein Buch schreiben, oder? Wo Sie das alles so geordnet mal aufschreiben und die ganzen Jahre mal Revue passieren lassen. Ich glaube, da kommen noch viele Geschichten mehr zustande. Und dann piepsen die im Buch, wird dann immer schwarzen Balken drüber, welcher Hersteller es ist. Dann kann man die Buchstaben zählen und ungefähr nachvollziehen, wer es war.
Durchgucken, ja.
Was machen Sie mit Ihren letzten 50 Litern Sprit, wenn das Rohöl ausgeht? Auf welcher Strecke und in welchem Auto verfahren Sie es?
Ich?
Ja.
Mit meinem Niro.
Mit was?
Niro. Kia Niro. Hybrid.
Das ist ja aufregend. Und wo fahren Sie damit?
Auf der Autobahn nach Bornholm.
Herr Bender, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja.
Kann es sein, dass es jetzt 105 Folgen Alte Schule gebraucht hat, bis ich endlich auch mal was wegpiepsen konnte? Das war Klaus-Peter Bender, der Mann, vor dem sie in der Boxengasse gezittert haben, weil sie wussten, wenn er die Stirn runzelt, dann kann es teuer werden. So, nächste Woche habe ich auch wieder einen tollen Gast am Start, dann besuche ich nämlich Hans. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bleibt gesund. Bin ich da jetzt gerade nochmal auf das Piepsdings gekommen?
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.